Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die sagt einen herzlichen guten Morgen Ihnen allen. Der Mann, der heute unser Gast ist, zu dem kamen die Fußballfans genauso wie die Berliner Schausteller. Aber er hatte es auch mit Kühen und Schweinen zu tun und mit Abertausenden von Berlin-Touristen. Unser Gast ist heute Martin Germer. Bis September war er der Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Und zu seinen Aufgaben gehörten eben die Gottesdienste zum DFB-Finale, zur Grünen Woche. Er war Seelsorger für die Schausteller und natürlich die Reisenden aus aller Welt. Die stolpern immer schon mal hinein in den hohlen Zahn am Kudamm und stehen dann in der Gedächtniskirche. Die Arbeitswoche war voll, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, weil der Sonntag ja auch noch mit dazugehört. Herzlich willkommen, Pfarrer Martin Germer.
Guten Morgen.
Wenn ich das so aufzähle, was da alles war, haben Sie sich jetzt schon an die Freizeit als Rentner gewöhnt?
Nein. Das ist ja jetzt noch so eine Übergangssituation. Außerdem bleiben mir ja große Aufgaben. Ich werde weiterhin für die baulichen Vorhaben der Gedächtniskirche da sein. Und das ist sehr viel. Und das ist im Moment gerade in einer ganz intensiven Phase, wo es auch darum geht, ob wir das denn so auf den Weg bringen können, wie wir das vorbereitet haben. Da habe ich reichlich zu tun. Und jetzt im Moment geht es ja auch noch ein bisschen darum, meinen Verabschiedungsgottesdienst vorzubereiten. Da gibt man sich ja auch nochmal speziell Mühe.
Ich wollte nämlich gerade fragen, was machen Sie jetzt eigentlich sonntags um 10 und um 18 Uhr? Also was Sie diesen Sonntag machen, wissen Sie?
Abends um 18 Uhr, Gottesdienst zur Verabschiedung mit allem, was dann so dazugehört. Da freue ich mich auf viele Menschen, die da schon ihr Kommen zugesagt haben.
Also Baustellenbetreuung und große Gottesdienste, Pfarrer sein in der Gedächtniskirche. Darüber lernen wir heute eine ganze Menge hier von Martin Germer, der das war bis jetzt zum September. Als noch jeder Fernzug am Bahnhof Zoo angekommen ist in Berlin oder zumindest durch den Bahnhof Zoo durchgefahren ist, da hatten Touristen eigentlich schon vor der Ankunft in Berlin ihre erste Sehenswürdigkeit in Berlin gesehen, nämlich die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, also diese Turmruine aus dem Zweiten Weltkrieg, die als Mahnmal steht und die modernen Gebäude daneben, die bekannt sind, jedenfalls so manchen bekannt sind, als Lippenstift und Puderdose. In den vergangenen 17 Jahren war Martin Germer dort Pfarrer. Aber Herr Germer, da Sie als Baby schon nach Berlin kamen, schätze ich mal, dass Sie auch als Kind schon die Gedächtniskirche kannten, oder?
Naja, ich bin in Zehlendorf, also am südwestlichen Stadtrand, groß geworden. Und da war tatsächlich in meiner Kindheit und auch noch in der frühen Jugend dann die Westberliner City weit weg. Da bin ich gar nicht oft gewesen. Ich bin aber dann, seit ich 10 Jahre war, auf dem Schulweg immer da vorbeigekommen, weil ich immer am Bahnhof Zoo umsteigen musste, um dann weiter in Richtung Kurt-Schumacher-Damm zu fahren. Und deshalb habe ich sie dann doch irgendwie wahrscheinlich schon oft gesehen.
Also, aber sie ist ihn gar nicht so als einen, ich kann mich daran erinnern, als ich sie das erste Mal gesehen habe, weil ich diese Ruine halt so faszinierend fand, so mittendrin. Das ist Ihnen als Kind jetzt so gar nicht, sind 56 geboren?
Ja, und das Witzige ist ja, als ich 1957 mit meinen Eltern nach Berlin gezogen bin, das war gerade die Zeit, als über die Frage, ob die Turmruine abgerissen werden soll oder erhalten bleiben soll, intensiv diskutiert wurde. Das haben mir meine Eltern dann viel später erzählt, das habe ich natürlich als Baby überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und irgendwie war das dann, als ich Jugendlicher war, ja, die Gedächtniskirche war so da, dass die da überhaupt erst seit ein paar Jahren so stand. Ja, und also was ganz Neues war und auch was Spektakuläres war, das habe ich in dem Alter noch überhaupt gar nicht realisiert.
Also die Neubauten von Egon Eiermann.
Genau.
Sie waren ja, bevor Sie Pfarrer in der Gedächtniskirche wurden, 15 Jahre lang Pfarrer in der Auenkirche. Das ist eine, ich würde jetzt mal behaupten, ruhige Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf und von da dann in den Touristen-Hotspot Breitscheidplatz. War das nicht eine kolossale Umgewöhnung?
Na, es war eine Veränderung, für mich selber auch eine Weiterentwicklung. Aber das mit dem ruhig, die Auenkirche liegt zwar am Volkspark Wilmersdorf in einer ruhigen Wohngegend, aber es ist eine sehr lebendige Gemeinde, auch eine Gemeinde, die insbesondere durch ihre Musik, die hat eine tolle Orgel, die gerade saniert wird oder neu gemacht wird, aber die durch ihre Musik viele Menschen aus der ganzen Stadt auch anzog. Also insofern, das war schon auch ein öffentlicher Ort.
Weil ich dann nur darauf nämlich hinaus wollte, diese vielen Zufallsbesucher in der Gedächtniskirche. Ist das eigentlich die Touristen, ist das ein Segen oder ist das eine Herausforderung?
Es ist eine segensreiche Herausforderung. Das muss ich kombinieren natürlich. Ja, also tatsächlich, da habe ich mich auch drauf gefreut, weil mir auch vorher schon eigentlich immer die Menschen besonders interessant waren, die jetzt nicht sozusagen Stammpublikum waren, sondern die mal kamen oder die Menschen, die mir im Zusammenhang mit Beerdigungen oder Taufen begegnet sind. Und das ist natürlich dann an so einem Ort mit vielen Touristen oder auch mit Menschen aus ganz Berlin, die da dann hinkommen, ist das die besondere Aufgabe. Und manchmal ist es auch eine Herausforderung, aber dadurch erreicht man ja eine große Vielfalt von Menschen, weit mehr als in einer normalen Ortsgemeinde.
Genau, man erreicht sie, aber das ist ja gerade das Spannende, wenn die Leute reinkommen, weil diese schönen blauen Scheiben sie gelockt haben, dann haben sie ja mit Gott noch erstmal nichts zu tun. Also haben Sie versucht, den Leuten trotzdem irgendwie mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn Sie da waren? Sie waren ja noch nicht permanent in der Kirche, Ihnen irgendwas mitzugeben oder so?
Naja, wir haben ja an der Gedächtniskirche schon immer, also das habe ich da auch schon so vorgefunden, mittags und abends so Kurzandachten. Also so 5 bis 10 Minuten, manchmal gerät es dann doch auch ein bisschen länger, mit Orgelmusik und eben so im Grunde einen kleinen Denkanstoß, Gebet, Segen. Und damit spreche ich ja dann Menschen an, die gerade zufällig da sind und die gar nicht deshalb gekommen sind. Und das ist natürlich dann schon immer der Reiz daran. Also gelingt es mir jetzt, eine Sache so anzusprechen, dass Leute dann sagen, ach Mensch, da bleibe ich mal sitzen und höre mir das an.
Das ist ja interessant, was nimmt man denn da? Also oder nicht man. Was haben Sie denn da immer so als Anstoß genommen? So
tagtäglich? Ich habe, also es gibt ja in der Kirche so für jeden Sonntag, für jede Woche bestimmte Texte, die dann dran sind, die auch einen bestimmten thematischen Zusammenhang bilden. Und da habe ich mir dann was draus genommen. Also ich kann ja nicht. Es wäre nicht so produktiv, völlig freischwebend, mir was auszudenken. Dann wäre ich eher in der Gefahr, immer nur meine Lieblingsthemen zu traktieren. Also lieber einfach gucken, was ist gerade dran, aber dann eben so, dass es jemanden so en passant auch ansprechen kann. Und das ist sicher mal besser, mal schlechter gelungen. Das kann dann auch passieren, dass man da vielleicht am Anfang 30 Leute sitzen hat und dann einmal stehen 10 auf und gehen raus. Das darf man dann nicht persönlich nehmen, weil wahrscheinlich einfach dann deren Reisebus weiterfährt.
Aber nimmt man es nicht persönlich? Wie ist denn das, wenn dann die Hälfte aufsteht?
Ja, dafür kommen dann andere 20 mit einmal rein und sitzen da auch noch. Also es ist schon ein bisschen auch wie auf dem Bahnhof. Aber da kann man sich ja drauf einstellen und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Manchmal habe ich dann zwischendurch noch, hallo, nehmen Sie auch Platz, dazwischen gerufen dann.
Aber jetzt ist diese Kirche ja eben auch ein Mahnmal gegen Krieg und für den Frieden. Also es ist ja auch immer so eine Geschichtsstunde, wenn man da reingeht, ne, in gewisser Weise. Beeinflusst das eigentlich die Arbeit?
Das ist natürlich immer präsent, das haben wir im Hinterkopf. Es gibt genügend Gelegenheiten, es dann auch anzusprechen. Es gibt auch so ein spezielles Moment, immer am Freitagmittag wird, und dann nicht in der Kirche mit den blauen Wänden, sondern tatsächlich in der Ruine der alten Kirche unten in der Gedenkhalle, ein besonderes Gebet gesprochen und dann auch eingeleitet, was aus Coventry stammt und was an den Zweiten Weltkrieg ganz deutlich erinnert und von da aus aber für Frieden und Versöhnung wirbt, kann ich mal so sagen.
Auch eine zerbombte Stadt von den Deutschen zerbombt.
Genau, 1940 Opfer eines des ersten ganz großen Flächenbombardements durch die deutsche Luftwaffe. Und
das ist das Besondere, dieses Gemeinsame. Dieses.
Und damit sind wir durch das Symbol des Nagelkreuzes an der Gedächtniskirche verbunden und auch mit vielen anderen Kirchen. In Berlin gibt es noch mehrere und überall in Deutschland, in Rotterdam, in Warschau, also an vielen Orten der Welt.
Jetzt gibt es ja auch noch eine ansässige Kirchengemeinde in der Gedächtniskirche, die darf ja nicht zu kurz kommen. Ist das manchmal schwierig? Also weil Sie vorhin gesagt haben, dieses lebendige Gemeindeleben, was Sie vorher gewöhnt waren und jetzt so eine Kirche, die so nach außen wirkt.
Also natürlich ist man immer auch für die Menschen da, die im Gemeindegebiet wohnen und die dazugehören. Und da können wir ja einerseits sagen, ich sage jetzt immer weiterhin noch wir, weil das natürlich so in mir drin steckt und gehe davon aus, dass die Kolleginnen, die da jetzt weiter verantwortlich sind, das ganz genauso sehen und handhaben. Mit allem, was wir da machen an Gottesdiensten, an Gesprächsveranstaltungen und so weiter, bieten wir ja was an, auch für die Menschen im Wohngebiet. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, Menschen zu beerdigen und Kinder zu taufen und
Hochzeiten zu veranstalten.
All die Trauungen, ja, kommen nicht so oft vor, weil man mit der Kutsche nicht so gut vorfahren kann. Also sagen wir mal, wer die schöne Kirche sucht fürs Heiraten, geht vielleicht eher woanders hin. Aber es kommen andererseits dann auch Menschen wirklich ganz gezielt in die Gedächtniskirche, weil sie sagen, gerade mit der Internationalität etwa oder mit der Modernität dieses Ortes, das ist etwas, wo wir gerne diesen besonderen Tag für uns begehen möchten.
Apropos Modernität, um die müssen Sie ja auch immer wieder ringen. Sie hatten es ja jetzt eben schon gesagt, Sanierung, Sanierung, Sanierung. Unseren Hörerinnen und Hörern sind vielleicht diese Gebäude so im Kopf auch von Egon Eiermann, der war der Architekt in den 60er Jahren. Das sind diese blau verglasten Bauten, eine flache, der Glockenturm hoch aufragend. Die sind natürlich in die Jahre gekommen. Und deswegen ist Ihr zweiter Job immer Sanierungsbeauftragter gewesen. Also ist eine Dauerbaustelle.
Das ist eine Dauerbaustelle. Und tatsächlich, jetzt ist die Kirche eben gut 60 Jahre alt. Und da darf ja dann auch schon mal manches sein. Aber es war schon 1970, also noch nicht mal 10 Jahre nach der Einweihung, zum ersten Mal notwendig, da eine Betonsanierung zu machen. Und nicht, weil schlecht gebaut worden wäre, sondern weil tatsächlich der Architekt da mit dieser sehr filigranen Betonarchitektur etwas riskiert hat, was eben dann doch dazu führt, dass es auch immer wieder zu Korrosion und zu Abplatzungen führt. Und dann muss immer wieder nachgearbeitet werden. Und jetzt sind eben auch die wunderbaren blauen Glaselemente mit dran, die von Gabriel Loire aus Chartres in Frankreich geschaffen wurden und seinem Sohn und der ganzen großen Belegschaft, die damals da gearbeitet hat, eine Riesenaufgabe. 22.000 Stück sind das. Und die Hälfte davon muss jetzt in den nächsten Jahren ausgebaut und in der Werkstatt überarbeitet werden. Da kann man sich vorstellen, was allein das schon für eine große Aufgabe ist.
Pfarrer Martin Germer ist unser Gast. Und wie wir gehört haben, bleibt er ja auch jetzt nach der Pensionierung der Berliner Gedächtniskirche erhalten als Sanierungsbeauftragter eben. Und freut sich, wie ich gelesen habe, immer über bewilligte Förderanträge. Hatten Sie oft Grund zur Freude? Förderanträge? Weiß ich nicht.
Es war immer ein langer Weg bis dahin, aber wir hatten bisher auch immer Grund zur Freude und auch immer wieder und viel häufiger Grund zur Freude über Spenden, die wir bekommen, weil wir natürlich auch immer um Spenden werben und das greift dann ineinander. Also wenn wir zeigen können, die Menschen unterstützen das, denen ist das wichtig, die spenden, dann klappt das irgendwann auch mit den Förderanträgen.
Wird eigentlich, weil Sie ja gesagt haben, es muss immer so viel gemacht werden, wird nur erhalten oder wird auch weiterentwickelt? Weil ich denke mir so, Kirchen so als prägende Orte in der Stadt, also haben ja auch eine Aufgabe in der Stadtentwicklung und wir brauchen ja tatsächlich immer mehr Orte, die man kostenfrei genießen kann in unserer Welt. Also jetzt, wenn wir gerade dran denken, wo man sich im Winter vielleicht aufhalten kann, sich wärmen oder im Sommer auch, muss man auch bedenken, abkühlen kann in der Steinwüste. Wie wird damit umgegangen, mit solchen vielleicht auch Veränderungen?
Also tatsächlich haben wir jetzt auch bauliche Veränderungen vor uns. Die werden am äußeren Bild der Gedächtniskirche nichts ändern. Das käme überhaupt gar nicht in Frage. Die ist ja so stark in ihrer symbolischen Aussage auch alt und neu und kaputt und sehr klar in der Form die modernen Gebäude. Aber wir wollen in der Turmruine die Ausstellung, die da unten seit 1987 erklärt, was es mit dieser Kirche auf sich hat, in die Ruine nach oben hinein erweitern, sodass man also viel mehr Möglichkeiten hat, auch zu präsentieren, was da zu vermitteln ist, auch international zum Beispiel oder für junge Menschen, die vom Zweiten Weltkrieg einfach auch überhaupt gar nichts mehr wissen. Aber gleichzeitig soll auch die Möglichkeit entstehen, dann nach oben zu gelangen, sodass man auch einen kleinen Blick schon über die Stadt von da aus genießen kann. Und an der Stelle wollen wir dann das tun, was Sie gerade eben ansonsten als bei Kirchen nicht so üblich benannt haben, nämlich dann auch Eintritt erheben, weil wir das dringend brauchen. Das Ganze muss ja schließlich auch finanziert werden. Aber eben um dann die Kirche selber auch weiterhin und die dann auch unverändert in ihrer Schönheit für jeden offen zu halten, der kommt. Und
das ist natürlich eine kitzlige Angelegenheit, ne? Also ich habe mich sowieso gewundert, auch in der Vorbereitung. Da habe ich gelesen, also chronisch unterfinanziert, immer nur Mangelverwaltung beklagen sie. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt naiv gedacht, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist eine so herausragende Kirche, dass die sich darüber eigentlich nicht so viel Gedanken machen müsste. Ist aber auch nicht so.
Also ein bisschen naiv habe ich das auch gedacht, bevor ich dahin kam. Also das ist so die landläufige Erwartung auch von Kirchenmenschen, dass sie denken, na ist doch klar, so eine Kirche, die eben so prominent ist und die auch so ein Potenzial hat, Menschen zu erreichen, die muss doch anders ausgestattet sein. Kirchlicherseits anders ausgestattet sein. Und da müsste doch eigentlich auch das Land Berlin etwas regelmäßig tun, um sein Wahrzeichen zu erhalten. Aber das ist beides nicht der Fall. Die kirchliche Finanzstrukturen geben das bisher nicht her. Das war früher mal so, aber das ist seit den 90er Jahren leider nicht mehr so und vom Staat kriegen wir regelmäßig auch gar nichts.
Gut, das ist jetzt mit Ausrufezeichen erstmal wieder annonciert. Ich habe den Eindruck, dass Architektur Sie durchaus reizt. Also das ist ja etwas, was Sie jetzt auch schon mehrfach hier so eingebracht haben. War das früher eigentlich mal ein Berufswunsch? Ging das mal in die Richtung Architektur oder ist das jetzt nur durch die Gedächtniskirche gekommen?
Also als Jugendlicher hatte ich schon mal die Idee und als Kind habe ich super gern mit Lego gebaut. Aber das hat sich dann nie so verdichtet und im Grunde ist es für mich jetzt optimal. Ich war nun 30 Jahre meines Berufslebens auch für bauliche Dinge zuständig, habe da die ganze Zeit sehr viel gelernt und zwar in dem ganzen Spektrum. Einfach der tägliche Kontakt dann auch mit Bauhandwerkern, also mit Menschen einfach aus der praktischen Arbeit und das Gespräch mit Ingenieuren und Architekten und alles, was dazugehört. Mhm. Immer wieder dann auch das anderen Leuten erklären und manchmal haben wir Journalisten gesagt, sie können genauer erklären, was da vorgesehen ist als der Architekt, weil der Architekt es wiederum zu genau machen will, zu präzise.
Und weil Sie es eben auch erstmal verstehen mussten und dann wissen wahrscheinlich, worauf man achten muss.
Man muss es verstehen und dann kann man es vermitteln.
Ich habe jetzt auch so wahrscheinlich, weil Sie eben auch sagte, naja, das war jetzt nicht so mein Berufswunsch. Ich hatte ja vorhin von der Vorbelastung gesprochen, also familiäre Vorbelastung in Richtung Pfarrer sein. Die Auflösung ist, dass seit Generationen in Ihrer Familie die Männer bis auf ihren Vater Pfarrer sind.
Ja, mütterlicherseits. Also Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater waren nacheinander Pfarrer und da war das dann, denke ich, auch eine Familientradition. Die habe ich für mich jetzt so ganz unmittelbar nicht empfunden. Also ich bin jetzt nicht in jemandes Fußstapfen innerhalb der Familie getreten. Aber es war dann schon so, ich wusste, den Beruf gibt es und da kann man als normaler Mensch auch diesen Beruf ausüben.
Ihr Vater war?
Mein Vater war Mathematiker.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter, Pfarrerstochter, wollte Ärztin werden, konnte das in der DDR nicht, wurde dann Schwester beim Evangelischen Diakonieverein, bis sie auf einer Reise meinen Vater kennenlernte. Und dann war ihr Beruf weiter, eben für ihre Familie da zu sein.
Wie das so typisch für viele
in der Generation,
war, ja,
für viele noch gewesen ist. Und da war es dann eben auch so, sie hatte einen jüngeren Bruder, der im Zweiten Weltkrieg verstorben ist. Eigentlich, der sollte studieren und sie, das war erstmal so nicht vorgesehen. Mhm. Das war in der Zeit noch so.
Wenn Ihre Mutter so für die Familie da war, würden Sie sagen, Sie hatten ein Kind, Jugendlicher, waren Sie behütet, vorsichtig oder waren Sie eher ein Jugendlicher, der neugierig, ein bisschen rebellisch war, wie...
Von allem was, also behütet ja, nicht so wahnsinnig unternehmungslustig, also ich habe zum Beispiel nie gekifft, ich habe auch nie Zigaretten geraucht, als alle anderen das gemacht haben, das sind ja so gewisse Äußerlichkeiten, ich war auch in manchem musikalisch oder so eher ein bisschen ein Spätentwickler, in der Familie wurde halt klassische Musik gehört und dass dann auch Pop- und Rockmusik in mein Leben trat, da war ich dann schon auf dem Weg zum Abitur, aber das macht es ja nicht unbedingt dann kann man es ja auch noch entfalten.
Wann kam der Glaube? Also ich dachte ja, es sei schon irgendwie so angelegt durch die mütterliche Familie.
Ja, ja, da bin ich von klein auf reingewachsen. Also eine kirchliche Familie, ich bin das ganze, mein ganzes Kindheitsleben durch immer zum Kindergottesdienst gegangen, kenne die biblischen Geschichten, also nicht erst aus dem Studium, sondern schon viel früher, wobei, wenn man sie dann historisch und wissenschaftlich betrachtet, viele Geschichten sich nochmal ganz anders darstellen als das, was man als Kind darüber gehört hat und das macht es dann neu spannend und attraktiv und Konfirmandenunterricht. Aber auch da war dann durchaus ein gewisser Bruch. Ich habe als Schüler, wenn dann Mitschüler manchmal sagen, na, du könntest doch Pfarrer werden, du kennst das doch alles. Dann, um Gottes Willen, wieso soll ich Pfarrer werden?
Und ja, wann wollten Sie dann Pfarrer werden?
Und das hat sich dann so im Jahr vorm Abitur irgendwie ergeben. Ich habe eine Broschüre in die Hand bekommen, wo beschrieben wurde, wie vielfältig dieser Beruf ist, was der alles für Möglichkeiten bietet. Das muss mich irgendwie gereizt haben. Und dann habe ich mal davon erzählt und dann hat sich das so verfestigt. Und das habe ich dann auch nie bereut.
Was wollten Sie für ein Pfarrer sein?
Ja. Also ich habe während meines Studiums eine Phase gehabt, wo ich es auch nicht bereut habe, aber wo ich mich so gefragt habe, bist du jetzt gewissermaßen in deiner eigenen Frömmigkeit, in deinem Glauben fest genug oder was machst du eigentlich mit deinen ganzen Fragen und du siehst vieles so kritisch und so. Geht das überhaupt? Und das hat also eine Zeit der Auseinandersetzung auch gebraucht, bis ich dann für mich selber rausgefunden habe, ich möchte gerade als Pfarrer für die Menschen da sein, die Fragen haben und die bei manchen vielleicht auch sagen, da kann ich so nicht mitgehen. Und dann müssen wir zusammen überlegen, wie kann man es denn eigentlich so formulieren, dass es auch für uns stimmt. Und da würde ich sagen, die Fragen, die habe ich ja selber auch in mir. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Kirche sich da immer wieder trauen würde, das auch deutlich zu machen. Und so ein Pfarrer wollte ich gerne sein.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch ist Pfarrer Martin Germer. Wer den Berliner Breitscheidplatz besucht und in die Gedächtniskirche geht, der wird über einen goldenen Riss gehen. Der wird einen goldenen Riss überqueren, der sich über den Platz zieht, die Kirchentreppe hochzieht. Und auf den Stufen der Treppe kann man dann die Namen der Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016 lesen. Martin Germer war als Pfarrer der Gedächtniskirche dann ja natürlich schnell vor Ort. Ich nehme an, das war der schlimmste Tag in dem Leben als Pfarrer?
Ich habe ja direkt den Anschlag nun zu meinem Glück nicht miterleben müssen. Und deshalb schlimm war er für die Opfer und ihre Angehörigen. Und meine Aufgabe war es, damit umzugehen. Aber natürlich hat das auch dann mein berufliches Leben seither ganz stark geprägt und mit einem ganz schweren Thema. Aber wo ich ja die Aufgabe hatte, etwa in der Anfangszeit mit meiner Kollegin damals zusammen und mit all unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern einfach einen Raum anzubieten. Die Kirche war dann vom nächsten Tag an geöffnet. Die Menschen kamen täglich in langen Schlangen, um sich in die Kondolenzlisten einzutragen. Wir waren einfach da. Wir wurden gar nicht so viel angesprochen, aber wir waren erkennbar da. Und später ergaben sich dann auch einzelne Kontakte zu Angehörigen. Aber ich habe zum Beispiel mit den Schaustellern ganz viel Gespräche geführt in der Zeit danach.
Die da ihre Buden ja aufgebaut
hatten. Die ringsrum ja ihren Weihnachtsmarkt hatten und die selber ja direkt betroffen waren, die allerersten Ersthelfer gewesen sind, bevor irgendjemand anders da war, haben die ja schon zugepackt und waren erschüttert. Ich habe ja am selben Abend noch mit Leuten von den Schaustellern gesprochen, die haben gesagt, wie kann einer sowas machen? Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, ist es ein Anschlag oder womöglich doch irgendwie ein Unfall. Und ja, also insofern, das war gleich sehr präsent.
Wenn man solche Erschütterungen auffangen soll, das lernt man ja nicht im Studium. Was hat Ihnen da geholfen?
Tatsächlich berufliche Erfahrung und ein bisschen auch Lebenserfahrung. Also mein Leben war eigentlich in meinem Gefühl immer gut und mir ist ganz vieles geschenkt worden, gelungen und so. Es gab im Grunde einen schweren Einschnitt. 1997 ist meine erste Frau in den Bergen tödlich verunglückt und damit habe ich dann eben natürlich auch meine Erfahrungen selber dann als Trauernder und Betroffener gemacht. Knapp 10 Jahre später ist mein jüngerer Bruder an einer Krebskrankheit gestorben. Das sind so die beiden Dinge, wo ich selber, wo es mir sehr nahe gekommen ist. Das gehört dann auch mit dazu, aber das andere ist eben auch die Erfahrung, die man macht, wenn man andere Menschen darin begleitet. Und im Grunde kann man erstmal da sein, sagen, ich höre dir zu, vielleicht nachfragen. Bis der Zeitpunkt da ist, wo man jemandem dann auch etwas sagen kann, muss man erstmal einen Weg miteinander gegangen sein.
Also zuhören, viel zuhören. Gleichzeitig mussten Sie ja aber ständig reden, weil Sie ja dauernd Ansprechpartner waren für internationale Medien. Also es gab diesen ganz großen Gottesdienst, es gab diese vielen kleinen Gespräche. Also so eine Zeit der Überforderung stelle ich mir da irgendwie, kann ich mir eben schon gut vorstellen, die Sie natürlich da nicht zulassen konnten.
Ja, und es ist ja dann auch so, wenn man so gefordert ist, dann
funktioniert
kann man auch ganz viel und das ist dann auch nicht Routine. Also ich war manchmal so dankbar, dass mir in bestimmten Situationen ohne viel Nachdenken dann doch die richtigen Worte gekommen sind. Es gibt in der Bibel eine Stelle, wo es heißt, der Heilige Geist wird euch dann eingeben, was ihr zu sagen habt.
Und das hatten Sie?
Und das Gefühl habe ich da ganz deutlich immer wieder haben können, ja.
Der Umgang mit den Angehörigen der Opfer und mit den Verletzten, der wird ja immer wieder beklagt, also auch bei ähnlichen Anschlägen, Vorkommnissen, weil auch jetzt unser mediales Interesse häufig dem Täter, den Tätern oder Täterinnen gilt. Sie halten bis heute Kontakt zu den Opfern, den Angehörigen. Wie geht es denen, zu denen Sie Kontakt haben?
Das Fällt mir schwer zu beantworten, weil ich so genau das dann doch auch nicht weiß. Wir haben immer den Kontakt dann in der Vorbereitung der Jahrestage gehabt und manchmal auch zwischendurch. Es gibt eine Gruppe von Angehörigen, die untereinander sehr engen Kontakt hat, also über die modernen Medien, die das ermöglichen und die auch eine Verantwortung ihrerseits sehen, gewissermaßen für die öffentliche Wahrnehmung. Also die sind nicht nur in gewissermaßen in eigener Sache unterwegs, sondern sagen auch, wir machen das auch für andere mit. Und man muss auch sagen, da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Also nach diesem Anschlag ist vieles sehr unglücklich gelaufen, aber daraus hat der Staat auch gelernt. Also es gibt heute Instanzen, also Opferbeauftragte, die dann sofort sich einschalten würden und dafür sorgen, dass Hilfemaßnahmen koordiniert angeboten werden und sowas. Das ist eben das Unglückliche, dass so eine Art von Anschlag zum ersten Mal gewesen ist, wobei es hat natürlich in der Geschichte der Bundesrepublik auch vorher schon schwere Terroranschläge mit vielen Toten gegeben. Münchner Oktoberfest beispielsweise oder von anderen schrecklichen Dingen, das Zugunglück in Eschede, nicht? Das ist noch eine ganz andere Dimension, wenn man an die Zahl der Opfer denkt. Und auch da gab es immer diese Spannung, man kann nicht jedem Einzelnen so sehr helfen, wie man es möchte. Ja, also da gibt es viele Probleme auch, wo ich glaube, da muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass nicht alles gelingt.
Also Sie sind offenbar ein Mann des großen Verständnisses auf jeden Fall. Sie haben aber eben auch gesagt, Sie hätten auch selber, also Ihr Leben hätte sich verändert. Sie haben gelernt. Sie sind sehr aktiv geworden im christlich-muslimischen Dialog daraufhin.
Ja, und zwar da, wie auch sonst bei vielen in meinem Leben, nicht aus Eigeninitiative, sondern indem ich eine Anfrage aufgenommen habe. Wir wurden von einer Berliner Moschee angefragt, ob eben in Reaktion auf den Terroranschlag es auf dem Breitscheidplatz einen gemeinsamen interreligiösen eine Friedenskundgebung und Friedensgebet geben könne. Und da habe ich dann nach einigem Recherchieren noch gesagt, ja, ich beteilige mich daran. Und dann gab es das tatsächlich auch im März 2017 mit sehr großer Beteiligung. Auch der damalige regierende Bürgermeister hat da gesprochen. Und ich war da hinterher sehr beeindruckt, was eben den Initiatoren und dann auch den Partnern, etwa vom Berliner Forum der Religionen, gelungen ist, da zusammenzubringen. Also, dass da in einem Friedensgebet schiitische und sunnitische Muslime und dann auch noch aus anderen muslimischen Gruppierungen zusammen. Also einer hat gebetet und alle haben da zusammen Amin gesagt. Ich glaube, das gibt es nicht so oft in der Welt. Und das ist in Reaktion auf diesen Anschlag möglich geworden.
Aber und es ist auch mehr möglich geworden. Also ein Dialog ist ja nicht nur ein einmaliges Erlebnis.
Und daraus ist dann mehr geworden. Wir haben dann gemeinsam mit französischen Partnern zusammen im Sommer 2017 wir haben geholfen, dass so ein, auf Französisch hieß das Marche des Musulmans contre le Terrorisme, also eine Bewegung der Muslime gegen den Terrorismus. Imame aus ganz Europa sind zusammengekommen an verschiedene Orte, Berlin, Brüssel, Paris gefahren, um da jeweils solche Kundgebungen zu machen. Das haben wir eben in Berlin ermöglicht. Ich habe mit dem Imam dieser Moscheegemeinde mal eine Dialogpredigt gehalten bei uns in der Kirche, wo es darum ging, was für einen Weg müssen wir jeweils in unseren Religionen gehen, um aus bisherigen Vorstellungen heraus uns weiterzuentwickeln, um uns zu öffnen für die Begegnung mit anderen. Das mussten Christen jahrhundertelang lernen, Muslime in Europa müssen das jetzt in Jahren und Jahrzehnten gewissermaßen in einem Schnelldurchlauf nachholen. Und da muss man auch Verständnis haben, dass nicht immer alles so schnell geht, wie man sich das selber vielleicht wünscht.
Da ist das Verständnis wieder.
Jawohl.
Das Verständnis.
Ja, als Pfarrer muss man, glaube ich, für sehr vieles Verständnis haben, um dann ja nicht, also man muss ja nicht alles gut finden, aber man muss erstmal versuchen zu verstehen, was den anderen Menschen bewegt.
Martin Germer war 17 Jahre lang Pfarrer der Berliner Gedächtniskirche. Wir haben eben gehört, es gibt nach wie vor sporadisch Kontakt beispielsweise zu den Opfern des Terroranschlags auf dem Breitscheid Weihnachtsmarkt 2016. Also da ist etwas geblieben. Der Dialog mit den Muslimen ist geblieben. Sie sind seitdem aber auch, Sie haben die erwähnt, die Schausteller, mit denen Sie engen Kontakt hatten in diesen Tagen. Und der Kontakt zu den Schaustellern ist Ihnen auch geblieben.
Das werde ich, denke ich, auch noch weitermachen, jetzt dann eben ein bisschen ehrenamtlich. Schausteller sind ja zum Teil Reisende, also das heißt eben das ganze Jahr über an verschiedenen Orten. Und deshalb gibt es in der evangelischen Kirche, in der katholischen genauso, Schaustellerseelsorge, die sie praktisch auf der Reise begleitet. Und das ist aber nur noch mit einer Stelle ausgestattet für ganz Deutschland. Und deshalb gibt es dann jeweils in den verschiedenen Regionen auch Pfarrer, die das so ein bisschen mitmachen. Und das lag nun bei mir nahe, da bin ich mal gefragt worden. Und das macht mir auch Spaß. Also, weil das ist eben.
Besonderes Gemeindeleben?
Naja, Gemeindeleben ist übertrieben. Ja. Wir haben eben zweimal im Jahr einen Gottesdienst zusammen. Ich war viele Jahre auf dem, früher hieß es Deutsch-Französisches Volksfest, habe da einen Gottesdienst dann im Festzelt gehalten und im, am Silvestervormittag ist der Gottesdienst dann in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Inzwischen machen wir auch zum Auftakt des Weihnachtsmarktes jeweils eine Andacht und ansonsten sind wir einfach so in Kontakt.
Mhm. Jetzt stelle ich sie mir gerade in so einem Festzelt vor. Dann hatte ich vorhin gesagt, Gottesdienst zum DFB-Pokal, aber auch für die Landwirte und Landwirte, für die Landwirte der Grünen Woche. Ich wollte jetzt gerade sagen, für die Schweine und Kühe auch. Sie waren auch Vikar im Strafvollzug, ganz am Anfang ihres Pfarrerseins oder ihres kirchlichen Berufsweges. Also das sind so unterschiedliche Gemeinden. Wenn Sie sich hinsetzen und an einer Predigt, an einem Gottesdienst arbeiten wollen, womit fangen Sie da an?
Ich schreibe mir den Text erstmal auf Griechisch ab. Also neutestamentliche Texte sind ja auf Griechisch und ich schreibe es mir auf Griechisch ab, weil ich auf die Weise Wort für Wort den Text wahrnehme, wo ich ansonsten sage, kenne ich ja und gewissermaßen gar nicht so genau hinschaue. Dieses Verlangsamen und dann vielleicht auch auf Nuancen aufmerksam werden, die in der deutschen Übersetzung dann gar nicht so sichtbar werden, das produziert dann manchmal schon erste Ideen und dann ist es so, na gut, dann gehe ich mit dem Text so innerlich, man sagt dann so, gehe ich innerlich damit ein bisschen schwanger.
Und stellen sich dann aber gleichzeitig auch die Fußballfans vor?
Naja, das ist ja klar, wenn ich jetzt einen Gottesdienst für eine besondere Zielgruppe mache und das ist ja genauso bei einer Beerdigung beispielsweise, dann habe ich das Leben eines Menschen ja auch als Thema und bringe das dann mit einem biblischen Text oder einem biblischen Gedanken in Verbindung und das ist dann bei so einem besonderen Anlass manchmal leichter, als wenn ich einfach nur den Text habe und eine mir nicht vorher bekannte Gemeinde erwarte, aber auch dann fallen mir eben einzelne Menschen ein, mit dem, was ihnen vielleicht daran wichtig sein könnte.
Apropos Gemeinde erwarten, also die Gemeinden, die so sonntags in der Kirche erwartet werden, werden ja immer älter. Jetzt sind die Touristen und Touristinnen, die in die Gedächtniskirche kommen, ja durchaus auch jünger. Also sie haben da auch viel mit jungen Leuten zu tun. Wie kann die evangelische Kirche mehr junge Gläubige für sich gewinnen?
Tja, es ist auch Christsein vollzieht sich ein bisschen in Phasen. In bestimmten Lebensphasen ist es einem näher, in anderen ferner. Jugendliche muss man natürlich anders ansprechen. Ich fand es immer klasse, wenn ich Schulklassen da in der Kirche zu Gast hatte und denen das erläutern konnte. Das hat mir oft am allermeisten Spaß gemacht und dann Kinder mit ihren Fragen zu erleben und denen ein bisschen was zu vermitteln. Aber ich würde dem auch widersprechen, dass Gottesdienstgemeinden immer älter werden. Wir selber werden immer älter und deshalb haben wir das Gefühl, also persönlich, jeder, ne? Und deshalb haben wir manchmal so ein bisschen das Gefühl. Aber es ist schon immer so, dass eher Menschen in der zweiten Lebenshälfte dann auch dazu neigen, regelmäßiger zum Gottesdienst zu gehen. Das war früher auch nicht anders. Trotzdem ist es natürlich immer wieder eine neue Aufgabe zu sehen, wie können wir junge Menschen auch mit ihren jetzigen kulturellen Prägungen und so gut ansprechen.
Die letzten Minuten hier im Gespräch mit Martin Germer. Er war 17 Jahre lang Pfarrer der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Und am Sonntag, wenn der Abschiedsgottesdienst ist, sind es genau 17 Jahre. Das ist ja auch ein Ding, oder?
Auf die Stunde genau. 17 Jahre nach dem Gottesdienst zu meiner Einführung.
Wie kommt das zustande?
Ja, das hat was mit Schaltjahren zu tun. Ne? Also es ist zufällig so, dass eben gerade ich am 1. September angefangen habe und mit dem 31. August aufgehört habe, weil das jetzt das Dienstrecht so vorsieht.
Sie haben schon gesagt, dass Sie sich sehr darauf freuen und vorbereiten. Ein bisschen aufgeregt sind Sie aber auch. Ist das ein anderer Gottesdienst als sonst?
Ja, natürlich ist das ein besonderer Gottesdienst, wenn es eben doch in gewisser Weise der letzte so jetzt an diesem Ort und in diesem Amt ist. Und es ist etwas ganz Besonderes. Wir haben ja vorher um Anmeldung gebeten, jedenfalls für diejenigen, die auch danach noch dabei sein möchten. Und von daher weiß ich von ganz vielen Menschen persönlich, die sich dafür angemeldet haben. Also dieses Mal habe ich eine Vorstellung, wer da alles sein wird und freue mich natürlich auch auf andere, die mich dann da noch überraschen.
Und dann geht's also weiter als Sanierungsbeauftragter. Und Sie haben aber auch viel Zeit. Werden Sie dann ein Buch über die Kasernenfilm-Gedächtniskirche schreiben? Ich glaube, das geht nicht so ein bisschen im Kopf
rum, oder? Das ist, Plan wäre jetzt noch übertrieben, aber das ist mein Wunsch, weil ich so viel im Laufe der Jahre über diese Kirche, ihre Geschichte, und zwar sowohl Baugeschichte als auch das, was da alles geschehen ist, herausgefunden habe, dazu auch schon manchen freien Vortrag gehalten habe, sodass ich denke, das gehört wirklich dann auch mal so aufgeschrieben, dass es dann auch wirklich wissenschaftlich fundiert ist, also dass die Quellen dann auch gründlich erforscht sind. Und da werde ich an einigen Stellen dann auch Dinge zurechtrücken können, die bisher in der Literatur falsch dargestellt sind, weil man irgendwie die Dinge vielleicht anders interpretiert hat, also aus meiner Sicht und aus meinem Kenntnisstand falsch dargestellt sind. Aber eben überhaupt über diese Kirche gibt es bisher eben nur verstreut hier und da irgendwas, aber nichts zu Zusammenhängendes. Ob mir das gelingt, also ich habe schon auch andere Pläne nicht verwirklicht in meinem Leben.
Und konnten sich das immer selber verzeihen?
Ach, ja, dann gibt es so viele andere Aufgaben, wo ich dann eben gesagt habe, na okay, dann war das offenbar jetzt wichtiger.
Ja, wir haben ja von dem Verständnis eines Pfarrers
sogar auch
zu
ein bisschen
selbst.
Für sich selber. Manchmal versteht man sich ja nicht so ganz, das ist aber auch normal.
Pfarrer Martin Germer, Dankeschön für den Besuch und dann natürlich am Sonntag und nicht nur am Sonntag alles Gute.
Danke.